Eine Frage der Macht. Gespräche zu Führung und Verantwortung in Organisationen. Ein Podcast mit Antje Schnorr.
Herzlich willkommen zu Eine Frage der Macht. Gespräche zu Führung und Verantwortung in Organisationen. Ich bin Antje Schnorr und mein heutiger Gast ist Klaus Mertes. Klaus Mertes ist Jesuit, er ist Lehrer, er war Rektor des Canisius-Kollegs und Direktor des Kollegs St. Blasius. Er ist Autor und Redakteur der deutschen Jesuitenzeitschrift Stimmen der Zeit. Ich begrüße Sie, Herr Mertes. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Herr Mertes, heute geht es um die Themen Machtmissbrauch, insbesondere um sexuellen Missbrauch, sexualisierte Gewalt in Organisationen, um Führungsverantwortung und um das Thema Whistleblowing. Sie sind vielen bekannt als Rektor des Canisius-Kollegs, wo Sie vor 15 Jahren etwa einen Brief an ehemalige Schülerinnen und Schüler über den sexuellen Missbrauch am Canisius-Kolleg schrieben. Können Sie die Geschehnisse und was dann auch danach passierte in der katholischen Kirche, im Jesuitenorden und in der katholischen Kirche noch einmal kurz darlegen?
Gerne. Am 14. Januar 2010 kamen drei Männer zu mir, die 1980 Abitur gemacht hatten am Canisius-Kolleg und erzählten mir vom Missbrauch durch zwei ehemalige Jesuiten, die damals Lehrer am Kolleg waren. Sie wollten mit 30. Abiturjubiläum teilnehmen, das 2010 stattfinden sollte, und wollten sicher gehen, dass diese beiden ehemaligen Lehrer und Jesuiten nicht eingeladen werden und dass der Grund, warum sie nicht eingeladen werden, genannt wird. Das war die Ausgangssituation. Und aufgrund dessen, was ich hörte, die Berichte waren glaubwürdig, habe ich den drei Männern zugesagt, dass ich das für glaubwürdig halte und dann mich entschieden, den mir damals zur Verfügung stehenden Adressen der potenziell betroffenen Jahrgänge einen Brief zu schreiben, in dem ich schrieb, also von dem her, was ich gehört habe, gehe ich davon aus, dass es mehr als nur diese drei Männer gibt, die hier Opfer sind, sondern dass die Zahl der Opfer vermutlich eine dreistellige Höhe hat. Und dass ich eben jetzt auch wirklich wissen möchte, was in den 70er Jahren bis in die 80er Jahre hinein hier los gewesen ist an der Schule und dass man sich deswegen bitte bei mir melden kann. Dieser Brief wurde dann von einem Adressaten, ich weiß bis heute nicht mehr, von wem, an die Presse weitergeleitet. Und dann kam 15 Tage später der große oder 10 Tage später der große Knall, weil es dann in der Berliner Morgenpost veröffentlicht wurde. Und dann war zunächst einmal in meinem natürlich für mich zu beantworten oder zu handeln die Frage, wie gehen die jetzigen Schülerinnen und Schüler und die jetzigen Kolleginnen und Kollegen mit der Tatsache um, dass vor ihrer Schule alle Übertragungswagen, ARD, ZDF, private Sender und was draufstehen und sie selbst plötzlich eine Schule besuchen, die schon dann in den Boulevardmedien als Schule des Grauens beschrieben wurden. Und das war die Situation, vor der ich dann am Donnerstagmorgen eben anderthalb Wochen später stand.
Mhm. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, das war ein großer Schritt. Sie haben diesen Schritt getan als Leiter des Canisius-Kollegs, dass Sie sich dazu entschieden haben, diesen Brief zu schreiben. Und ich habe es jetzt so verstanden, es wurde dann an die Öffentlichkeit gebracht durch einen der Schüler, eine Schülerin, die diesen Brief erhalten hat. Und damit habe ich verstanden, eben war ja dann eben auch die Presse sofort dabei und ist das ganze Thema einfach, im Grunde genommen war es ja dann der Ausgangspunkt dafür, wirklich diese Diskussion ans Laufen zu bekommen und eben dann einen Startschuss. Ja.
So, vielleicht darf ich zwei Sachen ergänzen dazu. Was wichtig ist, schon dieser Brief war natürlich eine Entscheidung. Die Tatsache, dass ich den Brief geschrieben habe, war für mich eine Selbstverständlichkeit. Und ich habe ja natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich den schrieb, nicht damit gerechnet, dass es eine solche Wirkung haben würde. Der Wunsch der drei Männer war gewesen, dass ich an die Presse gehe, um über die Presse Betroffene aus den ehemaligen Jahrgängen anspreche. Und ich habe mich entschieden, das nicht zu machen, weil wenn ich über die Presse gegangen wäre, schon bei den angeschriebenen, mir bis dahin nicht bekannten eben Betroffenen, der Eindruck Eindruck entstanden wäre, dass das schon wieder zu 50% Öffentlichkeitsarbeit ist, was ich mache. Es ging mir also tatsächlich darum, den direkten Kontakt zu Betroffenen zu bekommen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Entschuldigung, darf ich da kurz zwischengehen? Das verstehe ich noch nicht, das mit der Öffentlichkeitsarbeit. Das müssen Sie mir bitte nochmal erklären.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der Impuls, der Urimpuls, der ja sofort kommt, wenn so etwas in einer Institution geschehen ist und das bekannt wird, das Hauptinteresse ja sofort ist der Schutz der Institution. Ich habe mengenhaft Beratungsangebote professioneller Art bekommen mit dem Titel Krise als Chance und also wo im Grunde genommen es letztlich immer darum ging, wiederum die Institution zu schützen vor dem Imageverlust. Und die Jugendlichen damals, das waren ja nur Jungens damals, die haben ja die Erfahrung gemacht, ohne es vielleicht damals schon intellektuell begriffen zu haben, dass sie nicht geschützt worden sind, um das Image der Institution zu schützen. Wenn ich mich es also über die Öffentlichkeit an sie wende, können sie zu Recht den Verdacht haben, das ist doch nur schon mehr Hälfte, der möchte sich hier als Aufklärer inszenieren. Der Weg über die Öffentlichkeit hilft also für das Vertrauensverhältnis, das noch aufzubauen ist, wenn es überhaupt noch geht, zwischen Betroffenen und Institutionen, nur indem ich den direkten Kontakt suche. Der war mir ja ermöglicht worden dadurch, dass sich drei Männer bei mir gemeldet haben. Und jetzt war es mir wichtig, diese Ebene zu erhalten, dass ich alles dafür tue, dass für die angeschriebenen Betroffenen der Eindruck entsteht, dass mein Wunsch zu hören, was gewesen ist, authentisch ist und nicht schon wiederum Teil einer Öffentlichkeitsarbeitsstrategie nach 1000 Beratungen, die ich entsprechend gemacht habe. So, und dann gibt es einen zweiten Punkt, der ganz wichtig ist. Er ist dann von einem Betroffenen oder Angeschriebenen an die Presse weitergegangen. Ich hatte ehrlich gesagt mit diesem Risiko gerechnet, dachte dann, dass das vielleicht sozusagen ein kleiner Artikel im Lokalteil des Tagesspiegels wird oder so, aber mit so einem Aufschlag hatte ich nicht gerechnet. Und ich habe mich oft auch zusammen mit den drei Männern, mit denen ich mich ja in den letzten Jahren sehr oft getroffen habe, gesprochen. Wir haben gemeinsam gerätselt über die Frage, warum ist das denn jetzt gerade bei uns da so in die Öffentlichkeit gekommen? Es hat ja schon an anderen Schulen Jahre vorher Berichte gegeben, die aber immer versandet sind in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass ein entscheidender Grund der war, dass ich in dem Brief den Betroffenen, die mit mir gesprochen hatte, schon die Glaubwürdigkeit ihrer Aussage zugesagt hatte. Und es ist ja für Journalisten oft ganz schwer, solche schweren Beschuldigungen zu veröffentlichen, weil dann ja sofort die Verleumdungsklagen kommen. Also es war für die Journalisten und die Journalistinnen risikofrei, meinen Brief weiterzugeben, weil ich ja die Verantwortung trug dafür, die Glaubwürdigkeit zugesagt zu haben, was mir dann ja auch später zum Vorwurf gemacht wurde, dahingehend, dass ich unter Auslassung der Unschuldsvermutung sofort eine so schwerwiegende Beschuldigung für glaubwürdig gehalten hatte.
Ja, Sie haben gerade im Grunde genommen schon genau das aufgefächert damit angefangen, was ich gerne jetzt auch weiter mit Ihnen machen würde. Also vielleicht zunächst nochmal vorweggeschoben. Insgesamt ist es ja so, dass in der Diskussion über sexualisierte Gewalt immer wieder zu Recht von den Betroffenen angemerkt wird, dass es problematisch ist, dass ihre Perspektive zu wenig eigentlich besprochen wird. Und ich sage das jetzt gleich hier, weil wir jetzt gerade auch in einer Situation sind, dass ich ja vor allem auch den Blick mit Ihnen auf die Organisation, dieses komplizierte Verhältnis, was Sie gerade schon sagten, Sie sind in einer Art Öffentlichkeitsarbeit, Sie haben Beratungsangebote, wie denn die Institutionen zu schützen ist und eben die Betroffenen im Grunde genommen dort schon bei die Interessen und die Not der Betroffenen beiseite geschoben wird, um eben den Schutz der Institutionen in den Blick zu nehmen und auch die Frage eben, wie innerhalb der Organisation, innerhalb der Kirche dann auf sie reagiert wird mit dem, was sie gemacht haben. Ich würde gerne, wir haben ja insgesamt auch eine große Diskussion über Whistleblowing, ein sehr wichtiges Thema, wo ja genau eben auch die Frage ist, wie gelingt es eigentlich, wenn man denn Organisationen hat, die auch wünschen, dass es gelingt, das Whistleblowing zu ermöglichen und zu stärken. Also eine Situation zu schaffen, in der es Menschen, die ein bestimmtes Fehlverhalten beobachten, welcher Art auch immer, tatsächlich dann eben auch Hinweise geben. Und die Erfahrung ist und die wissenschaftlichen Ergebnisse, dass das relativ wenig der Fall ist. Nun haben wir mit Ihrer Situation noch mal etwas anderes und ich würde gleich ganz gerne ganz konkret fragen, Herr Mertes, sind Sie ein Whistleblower?
Nein, ich bezeichne mich nicht als Whistleblower. Ich glaube, das ist nochmal etwas anderes. Ich war zu dem Zeitpunkt der Leiter einer Institution, in der für die ich Letztverantwortung trug, als Vertreter des Schulträgers vor Ort. Hängt mit der speziellen Konstruktion unserer Jesuitenschulen zusammen. Es gibt den Vertreter des Trägers und die Schulleitung. Die sind beide vor Ort. Und ich war als Leiter der Institution konfrontiert mit Vorwürfen von Kollegen, die zugleich auch Jesuiten waren zum damaligen Zeitpunkt vor 30 Jahren. Ich war ja nicht nur...
Vorwürfe welche Art?
Bitte?
Vorwürfe, nachdem Sie...
Ja, die Vorwürfe im schwerwiegenden sexuellen Missbrauchs, systematisch geplant und durchgeführt, 10 Jahre lang, an einer damals noch offenen Zahl. Inzwischen wissen wir, dass also ungefähr 100 Jugendliche damals eben betroffen waren von diesem Missbrauch. Ich war damit konfrontiert. Ich war auch mit der Tatsache konfrontiert. Das ist der nächste Punkt. Das eine ist ja... das Täter-Opfer-Verhältnis. Der sexuelle Missbrauch findet ja nicht auf der Bühne statt. Es ist ja nicht etwas, wo alle zuschauen. Sondern der nächste Punkt ist ja, dass in dem Moment, wo, ich sag's mal vorsichtig, die Symptomatik sichtbar wird, die Institution die Symptomatik übersieht. Dass in dem Moment, wo dann für doch Betroffene, also Kinder, versuchen zu sprechen, sie nicht gehört werden. Das heißt, dass die Institution dann, wenn sie die Gelegenheit gehabt hätte, zu schützen, den Schutz versagt haben. Also es ist eben auch ein Versagen der Institution. Und es ist ja nicht nur ein Gewaltakt der Täter gegenüber den Betroffenen, Jugendlichen, sondern es ist auch ein Versagen der Institution. Und ich stehe eher in der Verantwortungskontinuität für die Institution. Ich bin kein Täter, aber ich habe das damals so ausgedrückt, systemisch gesehen stehe ich auf der Täterseite. Und deswegen kann ich nicht einfach sagen, dass ich ein Whistleblower bin, ich habe ja überhaupt nichts gemacht, was gegen irgendeine Regel verstößt. Ich habe gehört, dass es Verbrechen gegeben hat in der Institution an Jugendlichen vor 30 Jahren, für die ich heute Verantwortung trage. Ich war ja damals gar nicht Lehrer oder an der Schule. Wir waren ja alle unbekannt, aber trotzdem stehe ich in der Verantwortungskontinuität und mir droht ja gar keine Strafe. Ich will einfach nur wissen, was gewesen ist. Also bin ich nicht der klassische Whistleblower. Ich bin oft so eingeschätzt worden, ich habe das für mich aber immer eher zurückgewiesen.
Ja, das finde ich sehr interessant, was Sie darlegen. Also zum einen, dass Sie sagen, aus der Perspektive der Betroffenen gibt es eine Form von doppelter Gewalt, nämlich einmal die Gewalt der Täter und dann, wenn man mit einer Institution konfrontiert ist, die dazu schweigt, eben auch nochmal die Gewalt der Institution. Und Sie haben jetzt nochmal sehr schön dargelegt, Sie sind kein Whistleblower, weil Sie ja aus Ihrer Leitungsposition heraus gehandelt haben und diese Leitungsposition, damit tragen Sie Verantwortung, die Sie im Grunde genommen dazu verpflichtet, zu handeln in der Situation. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz hinzufügen, Whistleblowing wird nicht dadurch definiert oder muss nicht notwendigerweise dadurch definiert werden, dass man gegen Regeln verstößt. Man kann ja auch, aber trotzdem glaube ich eben, ist es sehr interessant eben zu sagen, nein, Sie sind eben kein Whistleblower, weil Sie eben als Schulleiter Ihrer Position gerecht werden wollten, die Sie dort eingenommen haben und Ihrer Verantwortung.
Ja, zum Beispiel gehört für mich zum Begriff des Whistleblowers, dass man doch mutig sein muss.
Und Sie meinen, Sie sind nicht mutig, das wollen Sie mir nicht?
Nein, für mich war das eine Selbstverständlichkeit. Also der Preis, den ich dafür gezahlt habe, der ist mir dann nachträglich bewusst geworden. Aber ich war nicht mutig, sondern in dem Moment, wo Sie als Schulleiter erfahren, jetzt auch nochmal an einer kirchlichen Schule, an einer jesuitischen Schule, dass es eben Verbrechen dieses Ausmaßes und eigentlich schon jedes Einzelverbrechen, also ein unglaubliches Verbrechen eben an Kindern, gegeben hat, eine solche pädagogische Katastrophe bei ihnen, dass dann haben sie ein Aufklärungsinteresse. Und ich fand mich ehrlich gesagt nicht mutig. Es ist mir dann oft bewundernd zugesagt worden, aber ich habe das eigentlich für mich eher abgewiesen. Denn es war eine Selbstverständlichkeit.
Das ist schön. Ein großes Thema, aber insgesamt bei der Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche ist ja, dass eben häufig dann doch das Vertuschen der Täter passiert. Das ist ja auch etwas, womit Sie jetzt in den letzten Jahren immer wieder sich sehr stark an dieser Diskussion beteiligt haben. Wie genau findet die Aufarbeitung in der Kirche statt? Und dass eben diese Taten ja auch damals, auch am Canisius-Kolleg, unter Umständen eben mit dem Mitwissen anderer Leitungspersonen ja auch stattfinden konnten. Sie haben 2019 in einem Interview gesagt, dass das Verhalten von Tätern und Verantwortlichen systematisch zusammengespielt habe. Und zwar durch die gemeinsamen institutionalisierten Werte und Sichtweisen. Wie genau meinten Sie das?
Also die Taten sind systematisch geplant. Die Täter haben eine Strategie, mit der sie sich an die Opfer heranrobben, um die Situation zu schaffen, in der sie, das ist eine Situation unter vier Augen sozusagen, zur Gewalttat gegenüber den Jugendlichen schreiten können. So, da ist eine Systematik drin. In dem Moment, wo Kinder und Jugendliche sprechen, gibt es dann ein Interesse, und zwar ein spontanes Interesse. Ich würde gerne da später noch mal was über dieses Interesse sagen. Der Leitungen, die Institution zu schützen. Und das spielt zusammen. Und systematisch ist an dem zweiten da die Frage, das ist das Selbstverhältnis, wie versteht sich die Institution selbst? Also in dem Moment, wenn die Institution zum Beispiel ausstrahlt, sie ist fehlerfrei, deswegen kann Fehlverhalten gar nicht stimmen, diese Art, dass ihnen zugesprochen wird, dann gibt es sozusagen einen systemischen Zusammenhang, der hier zusammenspielt, mit dem dann auch die Täter umgekehrt rechnen. Die fühlen sich dann geschützt, weil sie wissen, wenn das die Oberen erfahren, die haben so eine Angst, die werden gar nichts machen. Das geht aber jetzt nicht nur für die Personen, die in der Leitungsposition sind, die natürlich diese Taten nicht gut finden. Geht nicht um eine Zustimmung zu den Taten, sondern die aber in dem Moment, aber wo sie erfahren, der kommt der Schutzimpuls. Das haben sie sogar in den Geschichten, wo dann Familien mit betroffen sind. Dann zum Beispiel Kinder reden ja nicht zuerst zum Pater Direktor oder gehen nicht zum Vertrauenslehrer, sondern sie gehen zu Mama und Papa und Mama und sagen, der Pater macht das und dieses und jenes. Dann sagen die Eltern, so redet man nicht über einen katholischen Priester. Also die Sakralität der Institution, gerade nochmal im religiösen Kontext, ist so groß, dass man einfach gar nicht denken kann, dass es möglich ist. Dasselbe Phänomen haben sie ja dann auch bei den ganzen, sozusagen jetzt im nicht-sakralen Raum, bei den sakral erhöhten, sozusagen charismatischen Personen, wo man sich mal gar nicht vorstellen kann, dass sie sowas Schreckliches machen kann. Genau das schützt die.
Ja, das ist interessant. Das war ja auch gerade die Frage, die ich mir stellte, dass ich denke, es gibt einige Konstellationen, Bedingungen, die jetzt spezifisch auf die Kirche zutreffen. Und andere Dinge, also zum Beispiel, was Sie sagten, eben auch bei den Menschen in Verantwortungspositionen, dass die immer versuchen, die Institution zu schützen. Das ist ja etwas, was auch für andere Organisationen und nicht nur für Kirche zutreffen würde.
Habe ich dazu mal was sagen? Also ich finde, Institutionsschutz ist ja wichtig. Es geht nur um das richtige Verhältnis. Wenn der Institutionsschutz dazu führt, dass ich Betroffene nicht mehr vor Gewalt schütze, dann, wie soll ich sagen, schafft die Institution ja den Sinn ab, für den sie geschaffen ist. Also wozu gibt es denn die Institution? Die Institution gibt es ja deswegen, um in die bei der Schule, Kindern und Jugendlichen Bildung zu ermöglichen, sie zu schützen vor Gewalt, weil eine Institution, in der Gewalt herrscht, in der ist Bildung nicht möglich, sondern da regiert die Angst und die Unterwerfung. Und das ist ja, also das heißt, in dem Moment, wo die Institution die Betroffenen vor Gewalt nicht schützt, versagt sie ja auch, was denn ihren inneren Sinn betrifft. Das heißt, die Institution muss auch zu ihrem eigenen Sinn und Existenzzweck wiederfinden. Dann gibt es noch mehrere andere Dinge, die dazugehören. Zum Beispiel, wenn Sie, man muss, finde ich, unterscheiden zwischen einer Intervention im Hier und Jetzt und Aufarbeitung von Geschichten, die vor 30 Jahren waren. Ich habe erzählt, dass noch nicht erzählt, dass an dem Tag, an dem der Artikel veröffentlicht wurde, die Kinder, die 5. und 6. und 7. Klässler, völlig entsetzt in die Schule kamen und dann Plakate gemalt haben. Das war vor 30 Jahren, damit haben wir nichts zu tun, bleibt uns gegen die Opfer. Das heißt, der Impuls, die Institution zu schützen, ist ja nicht nur ein Impuls derjenigen, die Verantwortung tragen oben, sondern es ist ein Impuls in der Institution, zu der ja auch jetzt wieder Personen gehören, die Schutzbedürfnisse haben, legitime Schutzbedürfnisse. Das war ein ganz, ganz großer und ich finde bis heute großartiger Prozess, dass die Kinder und Jugendlichen begriffen haben, ja, wir sind dafür, dass das aufgeklärt wird und sind bereit, das Stigma Schule des Grauens zu übernehmen. Ich hätte das ja überhaupt gar nicht geschafft, wenn ich die jetzigen Kinder und Jugendlichen nicht in diesen Kurs gebracht hätte. Aber auch die jetzigen Kinder und Jugendlichen hatten zuerst einmal den spontanen Impuls, sich als Mitglied der Institution zu schützen, indem sie den Ruf der Institution geschützt haben. Es geht also niemals nur, wenn im Feld von Institutionen und Betroffenen, um irgendwelche Leitungspersonen und die Betroffenen, sondern es geht immer um das System als Ganzes. Und das macht die Leitungsaufgabe in dem Kontext so schwierig. Sie müssen die Institution hinter sich bringen. Und das ist nicht so leicht. Es ist gelungen im Falle des Karnises-Kollegs und dafür bin ich den Jugendlichen bis an mein Lebensende unendlich dankbar. Ich glaube übrigens, dass ich die Eltern nicht hinter mich bekommen hätte, wenn ich nicht die Jugendlichen hinter mich bekommen hätte.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist, finde ich, sehr interessant auch nochmal, wie Sie sagen, diese extrem schwierige Situation, dass Sie nicht nur jetzt über die Dinge nachdenken mussten in Ihrer Position, was da eigentlich 30 Jahre vorher passiert ist, sondern was eigentlich aktuell dann mit der Institution ist und wie Sie dort mit allen, die zu dieser Schule zählten, eben auch wieder zusammenschauen müssen, wie es jetzt weitergehen kann.
Wir haben ja von Schwierigkeiten gesprochen, weil ich jetzt ganz kurz mal unterbrechen darf, dass die Kirche so schwer tut mit der Aufarbeitung. Das ist ja einer der Gründe, warum sie sich so schwer tut, hängt einfach mit der Systematik zusammen, die in gewisser Weise in jeder Institution gegeben, vielleicht nochmal mit spezifisch schwierigen Aspekten in der katholischen Kirche. Aber wir haben ja jetzt mehrere Fälle schon gehabt, wo dann die Leitung versucht hat zu intervenieren bei aktuellen schwerwiegenden Vorwürfen.
Intervenieren in welcher Weise? Wie meinen Sie?
Ja, zum Beispiel, also, dass eben ein Priester, der schwere Vorwurf gemacht würde, dass er Distanzregeln gegenüber Jugendlichen verletzt, sie unter Alkohol setzt und so weiter und so fort, ja. Und dann haben Obere reagiert und dann gibt es den Aufstand in dem Dorf oder in der Gemeinde oder in der Schule, die sich schützend vor den Beschuldigten stellt. Also, es ist ja in dem Moment, wo sie intervenieren, gar nicht so, dass von der Leitung her, dass sie dann sofort die Institution hinter sich haben. Ich hatte den anderen Fall, nämlich es liegt 30 Jahre zurück und deswegen sind sozusagen die sozialen Kontakte natürlich zu den jetzigen nicht mehr gegeben. Sodass das also, aber wenn jetzt mein Lieblingslehrer oder mein bester Freund und plötzlich beschuldigt wird, Und ich dann sofort reagiere, dann habe ich sofort den Personalrat wieso wird hier nicht die Unschuldsvermutung angewandt? Also dann kommen die ganzen großen Fragen auf Sie. Das heißt, wenn Sie intervenieren, ist es eine große Aufgabe, Institutionen hinter sich zu bekommen. Und deswegen ist es wichtig, den Institutionsaspekt der ganzen Geschichte nicht zu fokussieren, bloß auf die Leitung. Institution ist mehr als nur die Leitungspersonen. Das heißt aber nicht, dass die Leitung keine besondere Verantwortung hätte. Hat sie sogar. Sie muss sogar manchmal die Institution im weiteren Sinne gegen sich aufbringen, wenn sie aufklären will. Und da ist vielleicht
der Wissen. Sind Sie jetzt eben alle Mitglieder der Institution, wie zum Beispiel Mitglieder die Gemeindemitglieder?
Ja, genau, ja. Und das ist eine Großaufgabe. Und da ist vielleicht dann wieder eine Parallele zum Whistleblower.
Wie meinen Sie das jetzt mit der Parallele?
Ja, weil in dem Moment, wo ich als Leitung interveniere und meine eigene Institution gegen mich auch bringe, werde ich ja innerhalb der Institution, obwohl ich der Leiter bin, zugleich der Verräter.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Zu diesem Thema würde ich auch gerne nochmal kommen. Und trotzdem haben wir diesen Unterschied zwischen Leitung eben und einer Person, die als beobachtende Person, das wäre ja auch noch denkbar, dass eben eine Person ein anderer Lehrer oder eben Missstände sieht und die eben mitteilt. Ich würde an dieser Stelle, wenn Sie einverstanden sind, mal eine ganz kurze kleine Pause einlegen, um Sie zu fragen, Herr Mertes. Ich bitte ja alle meine Gäste, einen Aphorismus oder ein Zitat zum Thema Macht mitzubringen. Was haben Sie mitgebracht?
Es mag ja sein, dass Macht korrumpiert, Ohnmacht tut es noch mehr.
Sehr interessant. Das müssen Sie uns darlegen. Wie genau verstehen Sie diese Aussage und warum gefällt sie Ihnen so sehr?
Die gefällt mir deswegen so gut, weil ich nicht nur durch die Aufarbeitung von Missbrauch, sondern schon vorher gelernt habe, die fundamentalistischen, machtkritischen Diskurse zu durchbrechen und zu sagen, nein, es gibt Beziehungen, in denen eben Machtasymmetrien da sind und zu denen muss man Ja sagen. Also zum Beispiel im Verhältnis zwischen Arzt und Patient waltet eine Machtasymmetrie. Im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern waltet eine Machtasymmetrie. Im Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern ebenfalls. Und das Ziel kann nicht sein, die Machtasymmetrie immer so unter Verdacht zu stellen, dass sie dann am Ende auf eine Symmetrieebene gehoben wird, weil das nicht stimmt. Sondern wer die Macht hat, hat die größere Verantwortung. Und wenn er nicht Ja sagt zu der asymmetrischen Struktur, in der er arbeitet oder in der sie arbeitet, der verwirrt die Ordnung sein, die in Beziehungen herrschen muss. Also, und nehmen wir nur ein Beispiel. Lehrer müssen gegenüber den Kindern mit Wohlwollen entgegentreten, Kinder den Lehrern gegenüber nicht. Und das heißt, es muss an grundlegend, wer in solche Berufe hineingeht, muss das die Tatsache, dass er in einer Machtposition betrifft, reflektieren und zugleich die Tatsache, dass er in einer Machtposition ist, zunächst einmal bejahen. Viele Täter erkennt man daran, dass sie eben genau das, die Machtdimension leugnen, in der sie sich befinden, indem sie einen auf Kumpel machen in Sonderwelten hineinführen, in denen dann Freundschaft plötzlich gelebt wird und so weiter und so fort und keinen Sinn mehr haben für die institutionelle Struktur, die in ihrer Beziehung zu walten hat und die auch zu beachten ist. Und deswegen finde ich zuerst mal, es muss ein grundlegendes Ja dazu geben, dass man in einer Machtposition ist. Das wäre der eine Aspekt, der mir an dieser Geschichte, an diesem Zitat wichtig ist.
Sehr interessant. Man könnte es überspitzt formulieren, ein Ja zur Macht erstmal. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, erstmal festzustellen, Macht an sich ist nicht gut oder böse, sondern Macht ist ein Phänomen, das innerhalb von sozialen Beziehungen ja immer vorhanden ist. Wir können jetzt eben unterscheiden, ob die Macht besteht aufgrund einer bestimmten Rolle innerhalb einer Organisation, eben wie Sie gerade sagten, eben das asymmetrische Verhältnis zwischen Lehrerin und Schüler oder Arzt und Patientin. Und dass es wichtig ist, eben diese Macht dann eben auch anzunehmen, um überhaupt die Verantwortung in der Machtposition auch tragen zu können. Das würde ja im Grunde genommen nochmal auch zeigen, es geht zum Schluss innerhalb von Organisationen auch um Rollen. Wenn man diese Macht nicht anerkennt, dann wird man der eigenen Rolle nicht gerecht und hat keine Rollenklarheit und keine Klarheit darüber, was gehört zu meinen Aufgaben. Und nur wenn ich die Macht erkenne, kann ich überhaupt auch einen ethischen Gebrauch der Macht
Genau. Und ein Phänomen durchgehend durch alle Institutionen, auch durch die Kirchen, aber auch darüber hinaus, ist der Missbrauch in Institutionen, hat immer im Kontext Rollenunklarheit.
Ja. Dankeschön. Das war wirklich ein sehr spannendes Zitat, was Sie mitgebracht haben. Ich würde gerne.
Darf ich noch etwas zu dem Zitat sagen?
Aber selbstverständlich.
Das hat ja einen zweiten Teil. Es mag ja sein, dass Macht korrumpiert. Ohnmacht tut es noch mehr. Ich glaube, wenn ich die Erfahrung von Gewalt mache und Gewaltopfer bin, das habe ich von den Betroffenen gelernt. Die Betroffenen, es ist allerdings ein Gedanke, der mir auch schon vorher bekannt gewesen ist, nochmal verdeutlicht worden ist. Betroffene möchten nicht gerne Opfer genannt werden. Opfer im Sinne von Victim. Sondern zum Beispiel den Begriff Überlebende. Das heißt, sie wollen nicht auf die Opferposition reduziert werden, sondern also, dass sie jetzt nur noch verstanden werden als Menschen, die Gewalt erfahren haben und jetzt Opfer sind, sondern dass sie nochmal Subjekte sind ihres eigenen Handelns und Wege gefunden haben, aus der Fixierung auf die Opferposition durch die Gewalt herauszukommen, wieder zur Subjektivität. Das ist im Übrigen, wie ich finde, auch ein zentrales Thema des Christentums. Im Christentum steht eben ein Mittelpunkt, eine Person, die Gewaltopfer geworden ist, also der Gekreuzigte. Aber ganz wichtig ist, dass der Gekreuzigte sich nicht nur als Opfer versteht. Wenn er sich nur als Opfer versteht, dann kann überhaupt nichts Heilendes Geschehen, dann kommt man überhaupt gar nicht mehr aus den Gewaltverstrickungen heraus. Und dann kann das auch Opfer moralisch dahingehend korrumpieren, dass sie, weil sie Opfer sind, sich legitimiert fühlen zu hassen und diesen Hass auch dann wieder, weil ja zur Wunde ja auch immer die Hassgefühle gehören, dann eben selbst gewalttätig zu werden.
Jetzt verstehe ich den Punkt mit der Korruption durch die Ohnmacht. Das
also alle großen Politik, in die politische Geschichte hineinschauen. Also ich nehme jetzt nur mal den dramatischen Nahostkonflikt. Zwei Völker stehen gegeneinander, die sich von einer Wunde her definieren. Und das ist ja auch eine Wunde. Wie weit gehe ich? Zu was legitimiere ich mich dadurch, dass ich Opfer bin? Und dann legitimiere ich mich zu Handlungen, die aber zur Voraussetzung haben, das stimmt, dass ich Opfer bin. Das heißt, in meinem Selbstverständnis bin ich immer Opfer. Das wollen die Opfer nicht.
Ja, denn wenn ich mich als Akteurin verstehe, dann kann ich nicht die gleichen Handlungen legitimieren, sondern muss in anderer Weise wieder, bin eben Handelnde und trage dann aber auch wieder eine Verantwortung für mein Handeln und lasse mich eben nicht korrumpieren von dieser Ohnmacht, die mir erstmal zugetragen wird.
Das ist ein unglaublich wichtiger und auch herausfordernder Prozess für die Betroffenen. Eben aus der Gewaltspirale herauszukommen, in die ich hineingedrückt werde durch die Gewalt.
Danke. Ich würde gern zu einem weiteren Punkt kommen, und zwar zu dem Thema Anonymität. Wir sprachen auch in der Vorbereitung schon mal über dieses Thema. Und zwar, wenn wir jetzt wieder schauen auf mögliches Hinweis geben, also doch wieder auf Whistleblowerinnen und Whistleblower in Organisationen oder auch Betroffene selbst. Häufig sind es ja auch die Betroffenen, die Hinweise geben. Und die Frage, welche Vor- und Nachteile hat es, wenn Hinweise anonym gegeben werden können? Das ist eine große Diskussion, auch in der Forschung. Wir haben jetzt mit dem Gesetz zu den Hinweisgeberschutzsystemen die Möglichkeit geschaffen werden, auch anonym Hinweise zu geben. Gleichzeitig wird immer wieder angemerkt, die anonymen Hinweise erschweren die Aufarbeitung oder die weitere Bearbeitung dieser Hinweise. Ich würde gern Sie danach fragen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben mit anonymen Hinweisen, wie Sie das einschätzen und was Sie glauben, wie man damit gut umgehen kann.
Also ich unterscheide zwei Grundsituationen jetzt aus einer Beratungsperspektive. Nehmen wir mal an, es kommt also eine Person mit einer schwerwiegenden Beschwerde zu mir, bittet aber um Diskretionsschutz, was meine Reaktion auf diese Beschwerde betrifft. Dann ist ja die Anonymität mir gegenüber aufgehoben, aber ich muss die Person schützen. Ich kann mich für das, was ich tue, nicht berufen darauf, Person X hat mir das und das gesagt und deswegen müssen wir das. Also muss ich dann Mittel und Wege finden, um so zu handeln, dass ich zugleich die Anonymität der Person wahre. Das ist im konkreten Fall sehr kompliziert. Da müsste ich jetzt könnte ich jetzt Beispiele zu machen. Ich will es nicht zu lange reden. Aber das wäre jetzt von der Systematik her gesehen die eine Sache. Also, weil das ist ja auch eines der Probleme, wenn Sie selbst unter Wahrung der Anonymität den Vorgang verfolgen, wird am Vorgang selbst der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin sichtbar. Und das richtet dann wieder großen Schaden an, weil dann eben die beschwerdeführende Person selbst dann wiederum Opfer von Gewalt wird, weil sie sich beschwert hat. Das ist im Grunde genommen eine tägliche Situation in Schule. Das ist das eine. Das andere ist, ich bekomme als Leiter selbst eine anonyme Beschwerde. Weiß also nicht, wer beschwert wird, aber es wird darin ein mit mir namentlich genannter Kollege beschuldigt. Ja, das ist die andere Situation. Da muss ich mich dann entscheiden. Lehne ich diese Beschwerde deswegen ab, weil sie anonym ist und verfolge sie nicht weiter? Oder mache ich diese Beschwerde gegenüber der Person, die Gegenstand der Beschwerde ist, bekannt, ohne eben zu wissen, was das ist, im Wissen darum, dass das natürlich vielleicht, also schwer verletzend sein kann. Das ist so. Und dazu braucht man meines Erachtens dann ein gutes Beratungsgremium, mit dem man sich wirklich unterhalten kann, was ist in diesem Falle angemessen. Da gibt es keine Lösung, die man sozusagen nach Lehrbuch machen kann. So, das wären mal die beiden Grundsituationen, die ich beim Thema Anonymität sehe. Ich kenne den dritten Fall und das wäre für mich der eigentliche Fall des Whistleblowers, nämlich die Person, die die Beschwerde führt und mit Gesicht dazu steht. Ja. Und ich glaube, dass das eine Form von Mut und Zivilcourage ist, die nicht ersetzbar ist, die auch nicht durch irgendwelche Schutzstrukturen wirklich ersetzbar ist. Am Ende gehört für mich sozusagen analytisch zum Begriff des Whistleblowers dazu, ich gehe ein persönliches Risiko an.
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass es ein sehr großes Risiko ist, was Whistleblower eingehen und dass es häufig so ist, dass Whistleblowerinnen und Whistleblower eben große Nachteile dadurch erfahren innerhalb der eigenen Organisation, Institution durch dieses Verhalten. Aber ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, was Sie gerade nochmal sagten, zu schauen, wir haben einerseits eben diese unterschiedlichen Formen von Anonymität, auch in denen Sie sich jetzt befunden haben. Einmal die Situation, dass Sie vielleicht die Person kennen, dass die Person zu Ihnen kommt und Sie dann auch einschätzen können, vielleicht wie können Sie damit umgehen. Gleichzeitig bedarf es ja nun vermutlich, und das ist ja auch das Wichtige bei diesen Hinweisgebersystemen, dass man Prozesse braucht, um einerseits zu sagen, wir müssen diejenigen schützen, die Hinweise geben und andererseits auch schauen, dass wir nicht diejenigen, die von den Hinweisen betroffen sind, zu schnell in eine Situation bringen, ohne dass es Beweise gibt oder ohne dass man Beweise ist wieder kompliziert, aber ohne dass sie Schaden erleiden, bevor der Fall weiter bearbeitet wurde.
Ja, weil Sie müssen wissen, also wenn ich bleib im Thema im Kontext Schule, das kann man ja so immer aufs Ganze übertragen. Wenn ich eine anonyme Beschwerde wegen, ich sag mal, Übergriffigkeiten, um nicht sofort beim Verbrechen sexueller Missbrauch zu landen, wie Übergriffigkeiten eines Lehrers gegenüber einer Schülerin konfrontiert bin, wenn ich die öffentlich mache, dann ist der Ruf, der soziale Status dieser Person, der beschuldigten Person, auf Dauer beschädigt und kommt nie wieder raus. Ich habe übrigens selbst auch dann später Erfahrungen mit Verleumdungen gemacht meiner Person, die bis heute herumgeistern in der Welt. Das kriegen sie dann tatsächlich nicht mehr raus. Das heißt, den Vorwurf gegenüber einer beschuldigten Person dann zu veröffentlichen und damit den Namen der beschuldigten Person zu veröffnen, kann den sozialen Tod bedeuten.
Eben. Und das muss verhindert werden.
Und das ist das eine. Insofern ist das wirklich nicht leicht, damit verantwortlich umzugehen. Und das zweite ist, die Schutzmechanismen für Anonymität fördern objektiv eine Denunziationskultur. Das lernen wir beim Internet. Das Internet hat die Möglichkeit, anonymen Beschuldigungen auszusprechen, anonymen Hassmeldungen zu machen. Man ist immer geschützt durch Anonymität. Und indem die Anonymität sozusagen zum Standard wird, fördert man Denunziationskultur und eine Spaltungs- und eine Hasskultur, wie wir sie im Internet erleben. Ich finde, da muss man dann wirklich nochmal sehr, sehr genau hingucken. Also die These würde ich schon in den Raum geben, wenn wir die Anonymitätskultur überziehen, fördern wir eine Denunziationskultur.
Ich würde gerne nochmal auf ein Thema zurückkommen, das Sie vorhin schon mal ansprachen. Und zwar sagten Sie, wenn es um die Institutionen geht und eben darum, auch die Institutionen zu schützen, dass man ja auch zunächst einmal sehen muss, dass es ja auch ein positives Verhalten ist. Dass es ja nicht so ist, dass dieses Bemühen, Schaden von der Institution abzuhalten, grundsätzlich und ausschließlich negativ ist. Und da musste ich daran denken, dass Sie ja sich intensiv mit dem Loyalitätsbegriff auch beschäftigt haben und ein Buch geschrieben haben mit dem schönen Titel Widerspruch aus Loyalität, wo Sie genau nochmal diese Problematik auffächern. Eben die Frage, wann und in welchen Situationen man die eigene Gruppe, die eigene Institution oder auch Autoritäten kritisieren darf, beziehungsweise vielleicht sogar aus Loyalitätsgründen kritisieren muss. Loyalität spielt ja jetzt eben auch bei Machtmissbrauch eine ganz große Rolle, da Mitwissende ja oft eben auch aus Loyalität ihren KollegInnen oder eben auch der Institution gegenüber dann nicht sprechen. Ich würde gerne noch mal wissen, als Sie dieses Buch damals geschrieben haben, ich meine, es ist 2009, 2010 erschienen, was hat Sie da beschäftigt? Was war der Grund dafür, dass Sie sich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt haben?
Der Grund, den ich damals hatte, war der, dass ich, also der Anlass war, dass Papst Benedikt IV Bischöfe, die Suspension gegenüber 4 Bischöfen der sogenannten Pius-Brüder, also der Traditionalisten, aufgehoben hatte und sich dann herausstellte, einer von diesen traditionalistischen Bischöfen war auch ein Holocaust-Leugner. Und ich hatte am nächsten Sonntag zu predigen. Und zwar in der Gedenkkirche für die Opfer des Nationalsozialismus Regina Martyrum. Und ich habe dann vorher in der Gemeinde gefragt, die sich sehr mit diesem Thema beschäftigen, könnt ihr denn darüber sprechen, über diese Entscheidung im Vatikan? Und dann haben die gesagt, nee, es geht nicht, weil die Loyalität zum Papst bei einigen von den Mitgliedern der Gemeinde ganz besonders stark war. Und sie hatten das Gefühl, wenn sie das kritisieren, verletzen sie die Loyalität. Und dann habe ich ich war aber in der Situation, wenn ich jetzt am nächsten Sonntag predige und zu dem Vorgang gar nichts sage, sage ich auch etwas. Also habe ich etwas gesagt und mich also kritisch positioniert zu dieser Entscheidung und habe dann gesagt, und ich kritisiere das im Geiste der Loyalität. Das heißt, ich finde, dass diese Entscheidung der Institution selbst größten Schaden zufügt. Und aus Loyalität zur Institution, Kirche in diesem Falle, die ja nach all dem, was in den letzten Jahrzehnten im christlich-jüdischen Dialog aufgearbeitet worden ist, geschehen ist, jetzt ein Holocaust-Leugner, die Suspension aufzuheben, das geht gar nicht. Also aus Loyalität zur Institution kritisiere ich diese entscheidende Institution. Und diese Predigt hatte eine irre Wirkung. Da flossen Tränen, Applaus und die wurde mir aus der Hand gerissen, diese Predigt. Anschließend wurde die da aufgehängt in allen möglichen Studentengemeinden und so. Und ich hatte dann den Und dann kam der Verlag auf mich zu und fragte mich, könnten Sie nicht mal ein Buch schreiben, Widerspruch aus Loyalität? Und das habe ich dann getan. Und lustigerweise war das dann eine publizistische Vorbereitung auf das, was ich zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch schrieb, noch gar nicht ahnte, nämlich die Aufarbeitung von Missbrauch. Weil natürlich auch diese Aufarbeitung von Missbrauch in der katholischen Kirche für mich ein Akt der Loyalität gegenüber der Institution ist. Natürlich auch gegenüber den Opfern. Aber was ist denn die Institution Kirche wert, wenn sie sich nicht verstärkt auf eine Institution, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen im Blick hat?
Ja, das ist genau der Punkt, den Sie vorhin schon mal
sagten. Evangelium schauen, lass die Kinder zu mir kommen. Ich meine, was hat das Christentum für eine Wirkungsgeschichte gehabt beim Thema Kinderschutz? Muss man nur in die ersten Jahrhunderte hineinschauen, das ist ja gewaltig. Oder das geht ja gar nicht, dass hier, dass das jetzt hier plötzlich dem Institutionsschutz untergeordnet wird.
Das ist im Grunde genommen genau das, was Sie gerade schon einmal sagten, dass eine Institution, die geschützt wird, obwohl sie Dinge tut oder Dinge zulässt, die im Grunde genommen zerstörerisch für die Institution selbst wirken können, dass da eben genau diese Frage ist, wo dann der Widerspruch aus Loyalität eben notwendig ist, auch um diese Institution zu schützen und ihr dabei zu helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen.
Ja, genau. Ja, ich hatte den Betroffenen damals gesagt in dem Gespräch, das habe ich ja dann durchgehalten. Ich habe dann immer gesagt, nee, also das muss man richtig verstehen. Ich bin nicht solidarisch mit euch, sondern ich bin solidarisch mit der Institution.
Wie war das für die Betroffenen? Wie haben die darauf
reagiert? Das haben die sehr positiv verstanden und deswegen heißt ja auch die Betroffenenorganisation bei uns Jesuiten eckiger Tisch. Diese Illusion zu meinen, man könne sich als Vertreter der Institution einfach jetzt an die Seite der Opfer stellen, entzieht sich ja der Anklage der Opfer. Also ich kann ja, das machen ja einige, die dann in der Institution fangen an, wie wild über die Täter zu schimpfen und verdecken damit den zweiten Teil des Missbrauchs, nämlich, dass die Institution versagt hat. Also gemeinsam als Rektor des Canisius-Kollegs mich an die Seite der Opfer stellen und anzufangen, über die Institution zu schimpfen und ihr Versagen, hilft den Betroffenen nicht. Ich muss eine Grundsolidarität zur Institution haben, um überhaupt der Intention der Betroffenen gerecht zu werden, dass sie sich an mich wenden, weil ich ein Vertreter der Institution bin. Wenn ich aber kein konstruktives Verhältnis zur Institution habe, kippe ich sofort um und stelle mich solidarisch an die Seite der Opfer gegen die Institution und das bringt überhaupt nichts. Beispiel Odenwaldschule, da sind dann die Vertreter des Schulträgers am Ende Mitglieder im Opferverein geworden, um ihre Solidarität mit den Opfern zu zeigen. Und das ist das Ende der Institution.
Ja, das ist ja auch wieder eine Form von Rollenunklarheit. Da wird genau die Rollenverantwortung übernommen. Ein wenig habe ich den Eindruck, diese Überlegung, die Sie haben mit der Loyalität, das ist, glaube ich, für Menschen, die in einer Situation sind, wo sie sich fragen müssen, ob sie einen Hinweis geben sollen auf ein Verhalten, ja, eine ganz wichtige Überlegung. Das kann etwas sehr bestärken, das ist ganz entscheidend. Und ich dachte gerade, so Whistleblowing ist im Grunde genommen so ein bisschen das Gegenteil vom Bystander-Effekt. Mit dem Bystander-Effekt ist ja gemeint, dass Menschen eigentlich ausgehend von Unfallsituationen, von Notfällen, dass je mehr Personen zuschauen in einer Notsituation, je geringer das Verantwortungsgefühl der einzelnen Person ist. Und übertragen werden kann das eben auch auf Situationen, wo Diskriminierungen beobachtet werden oder ein Fehlverhalten, sexualisierte Gewalt beobachtet werden kann. Und ich frage mich, wie schätzen Sie denn diesen Bystander-Effekt in Schulen und in Bildungseinrichtungen oder auch in der Kirche insgesamt ein? Und was glauben Sie, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um gegen diesen Bystander-Effekt wirkungsvoll vorzugehen?
Also erstmal finde ich Ihren Gedanken sehr interessant. Hilft mir, den Whistleblower nochmal zu definieren. Der Whistleblower ist der Bystander, der begreift, dass er ein Bystander ist. So, also jeder Whistleblower hat eine Vorgeschichte. Und das gehört für mich auch zum Thema der Loyalität dazu. Ich begreife, dass ich, wenn ich Bystander bleibe, mich mitschuldig mache. Und es entspricht ja auch der Erfahrung der Betroffenen. Das Schlimmste ist für sie am Ende nicht mehr der Täter, sondern die ganzen Beiständer. Das fängt mit den Mitschülern an. Und dann natürlich sozusagen die Institution am Ende und die Vertreter, die dann nichts machen oder völlig unangemessen reagieren und nur ein paar Symptome beseitigen und dann weg sind. Also so, zu Ihrer Frage. Ja, der Beiständer-Effekt ist entscheidend und der ist groß. Sehr groß. Der Beiständer-Effekt ist im Übrigen auch der entscheidende Grund, warum Leitung, wenn sie sich entscheidet aufzuklären, sich warm anziehen muss für den Konflikt mit den Beiständern. Also, und das ist in Schule sehr groß, das ist in Kirche sehr groß und das ist in allen vergleichbaren Institutionen sehr groß. Nehmen Sie mal ein ganz aktuelles Beispiel. Es hat jetzt Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der SOS Kinderdorf. Was ist die erste Reaktion? Weil es in Österreich um sich geschehen ist, die werden zuerst mal aus dem Verband ausgeschlossen. Ja, das ist auch im Grunde ein Beiständerfall, haben wir nichts mit zu tun. Ja, so. Ja, wie kann es? Das kann meines Erachtens letztlich nur, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu allgemein, durch Bildung im besten Sinne des Wortes ersetzt. Das ist eine Kulturfrage. Lernen wir in unseren, ich gehe jetzt mal wieder Bildungsinstitutionen, da würde ich Kirche aber hinzuzählen auch, lernen wir die Fähigkeit zur Selbstkritik als Kernelement von Bildung. In dem kirchlichen Bereich wäre das Thema die Fähigkeit zur Reue und zur Selbsterkenntnis, also zur kritischen Selbsterkenntnis. Oder besteht unser Identitätskonzept immer darin, dass wir uns gut finden?
Ich würde gerne jetzt gegen Ende hin noch mal eine Frage stellen zu Ihrem Orden auch. Der Jesuitenorden ist ja ein Orden, der dafür bekannt ist, dass er sich sehr intensiv mit dem Thema Führung, mit Leadership beschäftigt hat. Ein ganz wichtiges Thema im Orden. Und auch beispielsweise ist es ja so, dass schon in den Ende der 60er und in den 70er Jahren die ersten Leadership-Coaches eben auch durch Jesuiten gestellt wurden, dass das in den USA sehr stark vorangetrieben wurde. An der Georgetown University beispielsweise. Nun kann man den Führungsbegriff auf unterschiedlichen Ebenen sehen. Einerseits geht es ganz stark um Selbstführung im Jesuitenorden. Es geht aber auch sehr stark eben um die Führung der Mitbrüder, auf Organisationen bezogen jetzt Mitarbeitenden. Wenn wir insgesamt uns den Führungsbegriff ansehen in der Literatur zur Führung in Organisationen, würden wir nochmal unterscheiden eben auch die Führung von Organisationen. Das war jetzt in unserem Gespräch auch ganz häufig der Fall. Welche spezifische Verantwortung ergibt sich daraus eben, wenn man eine Organisation leitet und führt? Aber auch, wie ist eigentlich genau das Führungshandeln, das sich ja unterscheidet, ob ich eine Organisation führe, die Fragen, bei dem Management einer Organisation sind andere Fragen als die, die ich habe, wenn ich eben mit einzelnen Personen zu tun habe oder mit mir selbst zu tun habe. Ich habe den Eindruck ein wenig, dass in dem Jesuitenorden diese dritte Frage des Managements nicht in gleicher Weise Reflexionsprozessen unterzogen wird, wie das bei anderen Führungsthemen eben der Selbstführung, gerade mit Ignatius, dem Ordensgründer, oder auch der Führung einer Kommunität, dass es nicht in der gleichen Weise eigentlich bearbeitet und reflektiert wird. Da würde ich Sie jetzt gerne nochmal danach fragen, wie Sie das beurteilen würden.
Also wenn ich Ihre Frage verstanden habe, stimme ich Ihnen zu. Wir mussten im Laufe der letzten Jahre positiv gesprochen lernen, Konzepte von Führung, die wir im Orden haben, zu übertragen auf das Management von Institutionen. Das war aber ein Lernprozess. Das war ein Lernprozess. Und das Konzept, das übrigens auch innerhalb des Ordens selbst vor allem im 19. Jahrhundert reduziert wurde auf ein extrem autoritäres Konzept, musste ja auch in der Geschichte des Ordens selbst in den letzten 40, 50 Jahren wiedergefunden werden, dahingehend, dass Leitung zuerst einmal bedeutet, Menschen zu befähigen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Also diese schöne Unterscheidung zwischen Person in Leading Positions und Leading Persons. Also es gibt Personen, die in leitenden Positionen sind, und es gibt
Leading Persons, also Personen mit Leitungskompetenz. Jetzt mal von Schule gesprochen. Ich bin der Meinung, dass man gar nicht Lehrer oder Lehrerin sein kann ohne eine Leitungskompetenz. Es ist ein Also. Und das heißt, die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, ist ganz entscheidend. Und dazu bedarf es einer Entscheidungskultur, die es Menschen befähigt, in Eigenverantwortung Entscheidungen zu treffen und nicht bloß Dienstleister sein, die der Entscheidung, die von oben runtergegeben werden, weiter nach unten zu leiten. Und das Leistungskonzept haben wir versucht, ins Management hineinzubetragen, aber auch in das pädagogische Konzept. Darf ich dazu eine Geschichte erzählen, um es deutlich zu machen, was ich meine? Ich ging kürzlich am Litzensee spazieren, plötzlich springt ein junger Mann mir entgegen. Pater Mertes, sind Sie das? Sag ich, ja, ich bin es, ja. Und dann nennt er seinen Namen. Ich denke, um Gottes Willen, das war so ein schwieriger Schüler. Und da sagt er mir, Sie haben mein Leitungsverständnis geprägt. Heute ist ein junger Start-up-Unternehmer. Sag ich, wie denn das? Ja, ich war damals 2001 bei Ihnen. George W. Bush hat den Irak überfallen und die Schülervertretung von Berlin rief alle Schüler auf, um 11 Uhr am Mittwoch vor dem Brandenburger Tor zu demonstrieren und da möchte er frei für haben. Da habe ich gesagt, nee, wir haben Schulpflicht. Ja, aber Sie sind doch auch dagegen. Ich bin auch dagegen. Ich gehe dann am Samstag zur Demo. Kannst ja mitkommen, aber warum? Ich gebe dir jetzt hier keinen Schulverein. Hat er überhaupt nicht verstanden. Der wurde immer wütender auf mich. Und dann habe ich gesagt, du, wenn mir das was wert wäre, da jetzt um 11 hinzugehen, dann würde ich an deiner Stelle hingehen und dann dafür die Strafe einkassieren. Den Eintrag. Und dann hat er mir, ich habe das dann immer weiter verfolgt, er ist dann hingegangen, hat dann eben einen Tadel bekommen und das hat ihn geprägt fürs Management. Also der Manager hat nicht einfach die Aufgabe, immer den anderen zu sagen, was sie tun sollen und Strategien zu entwickeln, um die dahin zu kriegen, sondern der Manager hat die Aufgabe, infantile Erwartungen an Leitungen zurückzuweisen, um subsidiär eine Kultur zu schaffen, in der Menschen anfangen, Verantwortung zu übernehmen.
Ist eine sehr, sehr schöne Geschichte eben, weil er muss selbst die Verantwortung übernehmen und muss sich dazu entscheiden, das einfach zu tun und dann eben den Tadel entgegenzunehmen danach, statt von Ihnen eine Erlaubnis einzufordern. Sehr schön.
Raus aus der Erlaubniskultur.
Ja. Sehr schön. Herr Mertes, wir kommen ans Ende unseres Gesprächs. Ich würde Sie jetzt gerne nochmal fragen, gibt es etwas zu diesem gesamten Themenkomplex, was ich bisher gar nicht gefragt habe, aber wo Sie den Eindruck haben, das sollte vielleicht doch nochmal kurz drüber gesprochen werden?
Ehrlich gesagt, nein. Ich fand das jetzt ziemlich umfassend.
Das freut mich sehr. Herr Mertes, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.